ich auf der anderen Seite jetzt von seit 2008, 2009 ja in eine Permanenz von Krisen eingetreten sind. Eine Kette von Krisen. 2008, 2009, Zentrum USA, die große Finanzkrise, die Banken und Staaten, das war dann schon die Eurokrise ab 2010, mussten gerettet werden. Dann haben wir die Flüchtlingskrise von 2015 und wir haben dann den Übergang gewissermaßen ab 2019 in die Corona-Krise. Und alle diese Krisen haben natürlich etwas zu tun mit den Widersprüchen, sei es im globalen Ungleichheiten und so weiter, aber haben etwas zu tun, dass jetzt typische Merkmale des Kapitalismus, also nicht nur die strukturelle Überakkumulation, sondern die Produktion und Reproduktion von Ungleichheit in gewaltigen Dimensionen, also die Verschärfung der sozialen Polarisierung im Weltmaßstab zwischen Staaten, zwischen Regionen, aber auch innerhalb der einzelnen Staaten, sozusagen diese Spaltung nimmt zu. Wir haben gleichzeitig eine Produktivkraftrevolution, die unter dem Stichwort Digitalisierung verhandelt wird, die auch wiederum für den Kapitalismus sozusagen bedrohliche Fragen aufwirft, wie die Freisetzung von Arbeit durch die Produktivkraftsteigerung und durch Roboterisierung und so weiter, wie diese Steigerung von Produktivkraft als Freisetzung, Anführungszeichen, von Arbeitskraft zu massivem Elend führt oder gewissermaßen zu neuen Formen, ganz neuen Formen der Beschäftigung. Und wir haben drittens den Bereich, in dem die Frage der Klimakrise und der Umweltzerstörung natürlich die zwingende Frage aufwirft, aus erstens bestimmten Zivilisationsmodellen, die mit fossilen, dem Verbrauch fossiler Energie verbunden sind, dann gehört es natürlich die Automobilkultur also mit an erster Stelle dazu, wie diese sozusagen Verkehrs- und Mobilitätssysteme der entwickelten kapitalistischen Industriegesellschaften radikal verändert werden müssen. Das ist die reformistische Seite. Oder die schon weitergehende Frage, inwieweit sozusagen das Wachstumsmodell, das natürlich fundamental zur Lebensfähigkeit von Kapitalismus gehört, Akkumulation, Akkumulation, Moses und die Propheten, schreibt der Marx, also die Frage, aus dem Wachstum auszusteigen oder aus dem Wachstum anderen Wachstumsmodellen zu kommen, das sind sozusagen jetzt Probleme, die sich verschränken. Einige nennen es, Alex Demirovich sagt, glaube ich, multiple Krise.
Multiple, ja, bei Attac wird das unter dem Titel auch diskutiert. Ja.
Also verschiedene Begriffe dafür, aber das ist das Grundproblem und das jetzt nochmal über die Pandemie in der Weise verstärkt wird, wo sich einerseits der globale Zusammenhang jetzt nicht nur der Lieferketten, sondern auch der Ausbreitung jetzt solcher Epidemien und viele jetzt auch gute amerikanische Marxisten, die auch schon die Kapitalisierung der Landwirtschaft in weltweit in Zusammenhang bringen mit der Ausbreitung von Seuchen und der Gefährdung, also in diesen Bereichen bis hin zu den direkten wirtschaftlichen Folgen, die jetzt wiederum mit Wachstumseinbrüchen und so weiter zu tun haben. Also das heißt, wir sind praktisch ab 2009, 2010 in eine solche Krisenkonstellation eingetreten, wobei wir in der Bundesrepublik Deutschland sozusagen, ich verwende jetzt immer auch bei Vorträgen den Begriff der Insel der Glückseligen, leben. Also wir innerhalb dieser Ungleichheitsentwicklung gibt es immer Gewinner und Verlierer und die Bundesrepublik gehört noch zu den Gewinnern in Anführungszeichen. Auch die Konjunktur, die dann nach 2011 eingesetzt hat, die zwar schwächer verlaufen ist, die Produktivität steigt nicht und die Investitionsrate geht zurück, aber ist die Bundesrepublik Deutschland, man braucht ja nur durch unsere Dörfer zu fahren, um die Bautätigkeit zu sehen und die neu angestrichenen Häuser sich anzuschauen, um zu sehen, dass da viel Reichtum vorhanden ist, der auch dringend Anlage sucht und irgendwie umgesetzt werden muss. Aber der Kontext, in dem die Bundesrepublik in diesem Sinne als Insel der Glückseligen bezeichnet werden kann, der ist natürlich auch, müsste uns eigentlich allen bewusst sein. Das ist ein Kontext, in dem die Ungleichheit und die daraus resultierenden Konflikte und Krisen sich enorm verschärft hat. Und das gilt für die Europäische Union zum Beispiel. In den letzten 20, 30 Jahren, seit der Einführung des Binnenmarktes, dass sozusagen die Ungleichgewichte alles hat zugunsten der Bundesrepublik gewirkt. Wir sind auch die Führungsmacht inzwischen, aber dass die in Osteuropa und so weiter sind mit diesen Entwicklungen also immer ganz neue Krisenfaktoren verbunden. Das würde ich jetzt sagen, das ist gewissermaßen diese neue Konstellation, die, vorhin habe ich mal den Klaus Schwab da erwähnt, von dem Davos-Forum 1971, die von dem durchaus registriert wird, dass das eine große Gefahr ist, dass dieser globale Kapitalismus sozusagen an diesen Krisen kaputt gehen kann. Wolfgang Streeck ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, der seit ein paar Jahren, seitdem er dieses gekaufte Zeitbuch gemacht hat, nicht nur zeigt dauernd, dass die Versuche jetzt dieses Kapitalismusmodell immer mit neuen Initiativen zu stabilisieren, wie dieses scheitert oder im Grunde genommen die Krisenhaftigkeit zerstört. Jetzt hat er ja sein großes neues Buch da über die Frontalkritik der Globalisierung, Globalisierungspolitik da nochmal dazu gefügt. Und das ist jetzt, darüber kann man streiten mit ihm, ob jetzt diese Rolle, also ich stimme ihm zu, aber das wäre nochmal eine eigene große Diskussion, wie die Linke mit der Bedeutung des Nationalstaates umgeht. Ja, also weil, gut, das ist ein eigenes großes Thema. Da stimme ich ihm partiell zu, aber partiell auch nicht so. Das ist ein schwieriges, sehr widersprüchliches Thema.
Ja, auch innerhalb der Linken, ja. Wie spiegelt sich das ja wieder, ja. Ja. Ich glaube, ich habe noch zwei Fragen angesichts der Zeit. Also ja. Zum einen gehören ja offensichtlich die USA, wenn sie auch noch führende Macht ist, militärisch auch von der Produktivität her auch noch, und Großbritannien nicht zu diesen Inseln der Glückseligen. Liegt das vielleicht an dieser Tatsache, dass gerade dort jetzt sozusagen Leute, die sich als Sozialisten bezeichnen, relativ nahe an die Regierungsmacht drangekommen sind, also Corbyn, Sanders?
Ja. Also, das ist ja einer der Gründe, warum ich dieses Buch gemacht habe und warum ich es spannend finde, von Nancy Fraser, die ist ja die bekannte amerikanische Philosophin, die sagt, Socialism is back. Also Sozialismus ist wieder da. Ja. Und wir verstehen das nicht als Heilsbotschaft, sondern als Aufforderung zu sagen, nachdem vor 30 Jahren gesagt wurde, er ist mausetot, da ist gar nichts mehr, jetzt das ein bisschen genauer zu untersuchen und dabei auch festzustellen, dass die angelsächsische Welt sozusagen ein Zentrum ist, in der, ich sag's mal zurückgenommen, die Debatte über Sozialismus, aber auch verbunden mit politischen Initiativen, die für unser eins erstaunlich ist. Der Bernie Sanders, also die Sanders-Kampagne, die du ansprichst, aber bei Corbyn auch und das, was McDonald dort in diesen Programmen entwickelt hatten, das sind natürlich faszinierende Überlegungen. Also bei Sanders, unsere Revolution, er führt ja die einzelnen Gebiete auf. Das ist ganz einfach. Der sagt, wie sieht es aus mit den Schulen, wie sieht es auf dem Arbeitsmarkt, wie sieht es aus mit der Rassismusfrage und so weiter. Und dann sagt er, was machen wir anders, und fügt dazu, wenn wir da nur kleine Veränderungen herbeiführen wollen, wird das für die USA eine Revolution bedeuten, also der Verteilung der Macht, des Eigentums und so weiter. Also diese verschiedenen neuen Ansätze, die sich jetzt auch kombinieren mit einem faszinierenden Phänomen. Mein Freund und Kollege Dieter Boris ist Lateinamerika-Spezialist. Der hat vor 10 Jahren ein Buch über die linken Regierung in Lateinamerika geschrieben. Das war schon so ein bisschen skeptisch am Schluss, was da wohl draus wird. Dann verschwanden die meisten von der Bildfläche und er war richtig stinkesauer. Der Dieter Boris, also stinkesauer ist jetzt ein falscher Begriff, aber er war natürlich also zutiefst traurig, aber fand auch, dass die zum Teil selbst dran schuld waren, dass sie da wieder verschwunden sind. Aber jetzt auf einmal sagte ich zu ihm, ja, du musst jetzt wieder ein Buch schreiben. Jetzt kommen die Linken da in Lateinamerika wieder. Mhm. Was ist denn? Also diese Vorgänge, die da stattfinden. Die USA sind besonders interessant. Ich glaube, das sind ja die zwei Dimensionen des inneren Zerfalls der amerikanischen Gesellschaft und gleichzeitig des Niedergangs der weltpolitischen Führungsrolle der USA. Und das ist natürlich eine extrem gefährliche Kombination, wie man da bei Trump und seinen Leuten, die das Kapitol da stürmen, gesehen hat. Ja. Also das ist ein neuer Faschismus, der da im Bereich der Republikanischen Partei in den Vereinigten Staaten sich entwickelt. Möglicherweise einer, der gar nicht so sehr auf die Rolle der jetzt die Führungsrolle der USA im Weltmaßstab fixiert ist, sondern schon eher Amerika zurückführen. Und aber das, ja, also in den angelsächsischen Staaten finden die mit die interessantesten Entwicklungen statt. Und wir Intellektuellen, wir haben ja über E-Mail und so weiter, sind ja in so Informationsnetzwerken da immer drin. Also was aus den USA und Großbritannien, London, an Informationen von Verlagen, von Konferenzen, von Zeitschriften und so weiter kommt, die also linke Themen, linke Geschichte, Marxismus, Theoriefragen des Marxismus behandeln, das ist überwältigend. Ja. Auch daraus würde ich sagen, das ist eine Vorstufe in der Welle, die aber noch, weil der Druck einer subalternen Massenbewegung von unten fehlt, die Konstitution des Subjektes der Transformation, so, ja. Das, so nenne ich das. Ja. Das befindet sich erst in ganz rudimentären Anfängen, weil das klassische Muster des industriellen Proletariats als der Führungskraft eines solchen Blocks subalterner Kräfte, weil das im Zeichen der sinkenden Bedeutung der Kerngruppe des industriellen Proletariats in den westlichen Industriegesellschaften so nicht mehr so konzipiert werden kann und auch so nicht mehr funktioniert. Und der Block populärer Klassenkräfte, in denen auch die neuen Arbeiterklassen, Klaus Dörrer zum Beispiel, hat ja in seinem Sozialismusbuch den Versuch, diese beiden, also auf der einen Seite die Prekarisierung als eine typische Form der sozialen Ausgrenzung nach unten im heutigen Kapitalismus und zugleich die Entstehung einer neuen Schicht der lohnabhängigen wissenschaftlich-technischen Intelligenz, die sehr viel stärker wird. Das spielt für Klaus so im Sinne einer möglichen Bündniskonstellation in politischen Kämpfen, vor allem um Nachhaltigkeit. Da kommt für ihn die Nachhaltigkeitsrevolution, spielt ja eine große Rolle, finde ich einen faszinierenden Gedanken. Da sieht er so die Konstitution, mögliche Konstitution eines Subjektes der Transformation. Dazu kommt natürlich eine Frage, wie weit wird die Entwicklung des Sozialismus, wie insgesamt die Entwicklung der Politik bei uns, beeinflusst werden durch die großen Veränderungen, die im globalen und im nationalen Machtkampf stattfinden. Also da spielt die Konfrontation USA-Westen-China zurzeit oder in den nächsten Jahren wahrscheinlich die zentrale Rolle. Da muss ich auch sagen, da habe ich eher Schiss, eher Ängste.
Ängste, ja.
Das mit so einem neuen Kalten Krieg, also nicht nur Ängste vor möglichen heißen Kriegsmomenten, aber auch wie weit jetzt wiederum die innere Formierung im Zeichen einer solchen neuen Konfrontationshaltung wieder uns zurückführt oder zurückwirft in Verhältnisse, die wir aus den 50er Jahren und so, also mit der Ideologie lieber rot als tot, dass wir wieder in solche Verhältnisse zurückfallen würden. Es gibt allerdings auch Ansätze, das wäre eine neue Analyse, die man machen müsste, die dafür sprechen, dass es keine Wiederholung geben kann, weil China anders ist und die heutige Zeit ganz anders ist. Und die Sowjetunion war immer arm im Verhältnis zu den USA. In China entwickelt sich sozusagen auch mit extremen Widersprüchen natürlich ein Reichtum, den sie in der Außenpolitik oder mit ihrer Verfügung, mit Krediten, die sie vergeben oder ja, Projekten, die sie
anschieben. Seidenstraßenprojekte.
Ja. Genau, ja, können sie. Das wissen wir noch nicht, wie weit sie damit erfolgreich sein werden und was das überhaupt bedeuten würde. Ob die jetzt wegen Taiwan einen Krieg riskieren, die Chinesen oder auch die Amerikaner jetzt und über die Ukraine jetzt, also hier in Osteuropa, solche Konstellationen entstehen. Aber das muss man auch wieder sehen, das ist unterschiedlich. China ist anders, ist Russland. Ich meine, ich sage manchmal meinen alten Freunden, tut nicht immer so bei Russland, als ob es die alte Sowjetunion wäre. Ist sie natürlich nicht. Das ist ein übles Oligarchenregime, was da herrscht. Und auch in China haben wir natürlich einen enormen, diese Entfesselung des Kapitalismus in China hat zu enormer Ungleichheit geführt, allerdings auch zu enormen Erfolgen bei der Bekämpfung der Armut. Und wenn Xi Jinping jetzt wieder verkündet hat, das nächste Ziel, sie haben 400 Millionen rausgeholt, das nächste Ziel ist, jetzt nochmal 300 Millionen weiterzuentwickeln. wenn er dann dazu sagt, es wird eine harmonische Gesellschaft und alle sollen gut leben, dann fangen die linken Intellektuellen, wie ich auch schon an, zu sagen, ja, das hat Helmut Schelsky schon mit der nivellierten Widerstandsgesellschaft gesagt. Und ob das Kommunismus ist oder Sozialismus, kann man natürlich auch viele Fragezeichen setzen. Wir erleben aber zumindest im Moment oder jetzt in der gegenwärtigen Zeit, dass offensichtlich von der Kommunistischen Partei in China aus versucht wird, jetzt bestimmte, Sie würden sagen, Entartungen, kapitalistische Entartungen dieser NÖP-Periode, die der Deng Xiaoping eingeleitet hat, unter dem Titel Bereichert euch, dass die zurückgefahren werden sollen, um größeres Ausmaß an gesellschaftlicher Kontrolle durchgeführt wird. Sie haben auch in dem Bereich der Sozialpolitik, der Krankenversicherung, des Bildungswesens, auch der Mitbestimmungsfragen da in den Betrieben, haben Sie auch einiges gemacht in letzter Zeit. Da kann man immer noch sagen, das ist noch, also ist immer noch ziemlich heftige Ausbeutung, die da auch stattfindet. Aber es ist anders als die Entwicklung, sagen wir, der Sowjetunion, die für uns früher in der Systemkonkurrenz da die entscheidende Rolle gespielt hat. Mhm.